Also ich würde niemals auf die Idee kommen, zu einem von den Fahrern zu gehen und nach einem Selfie zu fragen.
Was sind denn so die heißesten News aus dem Peloton?
Eigentlich alles, was auf Radsport-News steht. Ich habe von 2016 bis 2023 die Women's World Tour für die UCI quasi mitbegleitet.
Nach all den Jahren habt ihr ja sicherlich ein unfassbar gutes Netzwerk aufgebaut.
Früher war das vogelwild.
Hältst du da von Hotel zu Hotel, von Interview zu Interview?
Ja, genau. Ziemlich genau so.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Willkommen zu Folge 132 Bikers Paradise Podcast hier im Studio. Und Alex, wir müssen über Profis reden.
Wir reden über Profis.
Ja, die ersten Rennen waren ja schon.
Wir reden immer über Profis.
Ja, ziemlich häufig. Ist auch ein gutes Thema. Tour Down Under war ja schon, Mallorca Challenge etc. Die Cross-WM ist gerade durch. Mathieu van der Poel hat ja seinen 8. WM-Titel geholt. Diesen Monat ist dann unter anderem noch die UAE-Tour, Tour of Oman zum Beispiel. Und bald kommen die Frühjahrsklassiker. Ende Februar, Omloop Het Nieuwsblad. 1. März zum Beispiel, Kürne, Brüssel, Kürne. Dann kommen ja noch Strade Bianche, Paris, Nizza, Gent, Wellwegem und das erste Monument auch im März, Mailand-Sanremo. Alex, wenn wir über Profis reden, ja, wo kriegst du denn deine Profi-News her, wenn du Bock hast auf World Tour?
Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Da muss ich wirklich mal nachdenken. Manchmal über Podcasts und dann so über einen Ticker. Ganz viel erfahre ich tatsächlich über dich, mein Freund.
Sehr gut.
Du bist mein Profi-Ticker.
Ja, bei mir ist es so eine Mischung aus Instagram. Also ich folge natürlich den Teams und den Fahrern, die ich irgendwie cool finde. Und da kriege ich dann meine Informationen. Und ich gucke eigentlich fast jeden Tag auf radsport-news.com.
Ach komm.
Ja.
Machst du wirklich?
Ja, wirklich, fast jeden Tag. Also mindestens 2-3 Mal die Woche.
Wow.
Und die gibt es schon seit über 20 Jahren. Nach eigenen Angaben haben die 2,5 Millionen Leser im Jahr. Die berichten über Männer, Frauen, Profis, zweite Liga, also der KT-Bereich, Jedermannsport, auch immer mal wieder mit dabei. Aber mit einem Adblocker funktioniert die Seite nicht ganz gut. Da muss ich meinen Adblocker mal ausmachen, damit ich lesen kann. Klar, die müssen irgendwie auch Geld verdienen. Und wie das Ganze funktioniert, welche Insights die täglich bekommen und was das Radsportjahr 2026 so Schönes zu bieten hat, das erzählt uns jetzt Felix Mattis von radsportnews.com. Er ist dort der Chefredakteur.
Da freuen wir uns drauf.
Unser Gast im Paradise.
Felix, schön, dass du da bist.
Hi, hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sag mal, bevor wir zum Radsport und deinem Job als Chefredakteur bei Radsport News kommen, müssen wir erstmal ganz kurz über die Olympischen Winterspiele reden. Wo bist du gerade?
In Darmstadt. Ich bin tatsächlich daheim. Ich arbeite auch von hier aus. Allerdings, ja, du sprichst an, weil ich gesagt habe, dass ich jetzt Olympische Winterspiele begleite. Aber allerdings alles von zu Hause, 4-Eurosport.de dann.
Okay, was machst du da alles?
Alles Mögliche, was am Tag anfällt. Also in erster Linie Texte schreiben und Videos bearbeiten. Wir schneiden natürlich immer wieder alles Mögliche aus dem Live-Programm mit. Sorgen für die Clips, für die Webseite und so weiter. Und ja, das alles bearbeiten. Und was halt gerade passiert, was halt gerade wichtig wird und so weiter.
Ich bin ja fast täglich auf eurer Internetseite, aber erklär mir das vielleicht mal für Außenstehende. Was ist Radsport News?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist eine Leidenschaftswebseite, sage ich mal, von Sportjournalisten, die im Radsport arbeiten, sind gleichzeitig allerdings auch lange Zeit gewesen oder vielleicht auch aktuell noch das größte deutschsprachige Online-Medium, was sich auf Profi-Radsport-Berichterstattung konzentriert. Und wir sind ein relativ kleines Team von freien Mitarbeitern, die gemeinsam daran arbeiten und mit einem Dienstplan haben natürlich und die Rennen bearbeiten, auch zu Rennen fahren und so weiter und so fort. Allerdings nicht vergleichbar von der Größe und vom Budget, was dahinter steckt und so weiter, mit allen möglichen größeren Mainstream-Sportmedien.
Und was sind da noch so für Leute außer dir?
Ja, also eigentlich alles Freiberufler, die sich dem Radsport irgendwie verschrieben haben. Also wir haben auch Autoren, die mehr unterwegs sind und auch für andere größere Medien arbeiten. Tom Mustorf ist ein Name, der sagt Experten eventuell auch was, weil er in ARD-Dokumentationen von Hajo Seppelt mitgearbeitet hat zum Beispiel, der auch für uns von Rennen Berichte schreibt, Reportagen liefert, uns mit Stimmen versorgt. Darum geht es auch ganz oft, wenn jemand vor Ort ist, sonst in erster Linie mit Interviewstimmen von vor Ort versorgt. Ja, und so puzzelt sich das dann zusammen. Allerdings, wie gesagt, alles freie Mitarbeiter. Einer, der 5 Tage die Woche relativ viel da ist und die Redaktion so ein bisschen strukturiert am Laufen hält auch noch.
Wie bist du zu Radsport News gekommen?
Weil dieses Arbeiten in dem Bereich oder der Radsport mich schon immer fasziniert hat oder ich das immer wollte. Also es stand auch in meiner Abi-Zeitung, wo siehst du dich in 10 Jahren, stand drin auf den Champs-Élysées bei der Tour de France als Reporter. Hat geklappt, 9 Jahre später. Ja, also ich wollte das schon immer und habe Sport studiert, Sport und Medien studiert, also Sportwissenschaft auf Diplom und dann im Hauptstudium nach dem Vordiplom Medien und Kommunikation in München. Und habe dann neben dem Studium angefangen, Live-Ticker für Spox.com über Fußball zu schreiben und gleichzeitig auch bei Radsportnews.com mitzuarbeiten. Ja, das ist jetzt inzwischen 17 Jahre her. Ja, in der Zeit bin ich dann immer mehr auf den Radsporttrichter gekommen und habe dann bei Eurosport Praktika gemacht, habe dort mitgearbeitet, auch 2 Jahre als fester Freier, nennt man das dann, also freier Mitarbeiter, der quasi die ganze Zeit da ist. Dann irgendwann habe ich gesagt, ich will aber eigentlich richtig in diesen Radsport rein und habe mich da, bin zu Rennen gefahren, habe mich da selbstständig gemacht, habe da ziemlich investiert quasi, also auch 2 Jahre lang nach dem Studium würde ich sagen, eigentlich ohne Geld zu verdienen, sondern in erster Linie war das eine Investition von meiner Zeit, da Fuß zu fassen. Und so habe ich dann immer mehr auf Radsport-News gemacht und ja, so hat sich das weiterentwickelt, dass ich jetzt dann inzwischen halt in dieser Chefredakteursrolle stehe, die allerdings, ja, also ich bin Chefredakteur, allerdings sind wir halt ein relativ kleiner Laden und das ist jetzt keine Vollzeitstelle in dem Sinne, sondern ich plane halt, ich mache die Dienstpläne im Hintergrund und so weiter und so fort, bin verantwortlich dafür, aber ja, man kann jetzt nicht sagen, dass ich hier Vollzeit-Chefredakteur bin, wie man sich das eigentlich vorstellen würde.
Jetzt erzähl uns doch mal, wie du eigentlich zum Fahrrad gekommen bist oder zu deiner Fahrradliebe.
Das ist das große Klischee vielleicht. Ich bin Jahrgang 85. Dann, ich glaube, wenn man dann rechnet, kann man sich schon fast denken, wie ich dazu gekommen bin.
Ulle.
Ganz genau. Ja. Das erste Mal, dass ich die Tour de France verfolgt habe, war 1996. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. 97 dann natürlich so richtig. Und seitdem war das meine Lieblingssportart in den Teenie-Jahren. War es dann irgendwann so, dass es sich ein bisschen komisch angefühlt hat, wenn dann die Kumpels alle im Freibad lagen. Und man selbst aber nachmittags eigentlich lieber Tour de France schauen wollte. Das war dann immer die 3 Wochen im Juli, die da so ein bisschen ein Konflikt waren. Ja, und so hat sich das entwickelt und ich bin dann richtig tief reingetaucht, habe alles verfolgt und ja, wollte da unbedingt hin. War aber nie selber, also um jetzt quasi den zweiten Teil der Frage quasi auch gleich mitzuholen, ich war nie selbst Rennfahrer. Das war ich nie. Ich habe im Studium Triathlon gemacht nebenbei und da auch Rennen, aber ich war nie richtiger Radrennfahrer, sondern komme eigentlich eher vom Handball oder vom Tennis, also sportfremd quasi.
Und wie sehen deine aktuellen radsportlichen Ambitionen aus? Im Hintergrund sehen wir da ein Fahrrad stehen?
Das ist tatsächlich mein uraltes Rennrad, da Radon, mit dem bin ich einmal mit dem Auto kollidiert. Deswegen ist es nicht mehr auf der Straße unterwegs und steht hier hinten auf der Rolle. Und ich habe aktuell einen Achillessehnenriss. Deswegen sitze ich jetzt wieder ein bisschen mehr auf der Rolle, um da ein bisschen Beweglichkeit reinzubekommen. Das ist eigentlich der einzige Grund. Eigentlich fahre ich nicht so wirklich gern hier auf der Rolle durch die Gegend, aber ja, jetzt im Moment geht's halt leider nur so.
Wie ist das mit der Achillessehne passiert?
Ich habe nach 7 Jahren Pause gemeint, ich muss mal wieder Handball spielen.
Ich wusste, dass es Handball war.
Handball ist so krass, ey.
Und ich meine, ich bin jetzt 40, da muss man dann irgendwann mit Stop-and-Go-Sportarten ein bisschen aufpassen, vor allem, wenn man lange Zeit nicht wirklich was gemacht hat. Und das ist so ein bisschen,
gefährlich. Ja. Ihr seid ja jedes Jahr auf Mallorca, wenn die ganzen Profiteams dort sind. Wie muss man sich da eure Arbeit so vorstellen? Hättest ihr da von Hotel zu Hotel, von Interview zu Interview?
Ja, genau. Ziemlich genau so. Also es ist so, dass die Teams laden zu Medientagen ein, immer im Dezember in ihren Wintertrainingslagern. Die meisten sind auch auf dem spanischen Festland, also Costa Blanca, rund um Calpe, Denia, also zwischen Valencia und Alicante, eigentlich in der kompletten Ecke, Benidorm. Und einige sind auch noch auf Mallorca, also zum Beispiel Red Bull Bora und Skrohe war jetzt wieder auf Mallorca, die sind eigentlich jedes Jahr dort. Ineos war auch jahrelang auf Mallorca oder als sie noch Sky hießen, die sind aber inzwischen auch auf dem Festland. Ja, und dann plant man sich so eine Woche, wie man diese Medientage verbinden kann. Und die Kommunikationsabteilungen von den Teams haben das in den letzten Jahren ziemlich verbessert. Früher war das Vogelbild, dann waren auch 2 wichtige Teams am selben Tag und keine Absprache und nichts. Jetzt inzwischen ist es tatsächlich so, dass die Pressesprecher, die Kommunikationsdirektoren von den Teams quasi das abstimmen. Und dieses Jahr war das sehr gut getimt. Also man hat einen Tag war Red Bull auf Mallorca, nächsten Tag war abends Movistar in Valencia, dann einen Tag später Lidl Trek, noch einen Tag später UAE. Dann war ein Tag Pause und dann hätte man noch, da war ich dann nicht mehr, aber da hätte man dann auch noch Bahrain und Astana mitnehmen können. Also die stimmen das jetzt inzwischen gut ab. Und dann ist an diesen Tagen, je nachdem, wie gut die Teams in sich dann organisiert sind, sind dann die Interviews nacheinander angesetzt, vorher schon mit Absprache, da gibt es dann richtige Zeitpläne. Immer in kleinen Gruppengesprächen, meistens hat man für 10 Minuten einen Fahrer. So kriegt man dann den ganzen Content, sage ich mal, im Dezember zusammen, den man auch teilweise bis jetzt noch ausspielt, sag ich mal.
Nach all den Jahren habt ihr ja sicherlich ein unfassbar gutes Netzwerk aufgebaut. Da braucht ihr doch wahrscheinlich nur noch Tadej Pogacar kurz eine WhatsApp schreiben und zack, wisst ihr, welchen Frühjahrsklassiker der fährt, oder?
Ganz so ist nicht. Ja, also ich sag mal so, im deutschsprachigen Raum ja, dass wir von vielen Fahrern auch die Handynummer haben und theoretisch direkt nachfragen können. Gleichzeitig ist es aber auch so ein bisschen in Absprache mit den Teams immer und mit den Pressesprechern. Also das meiste läuft dann doch schon organisiert über die Pressesprecher, einfach weil man sich gegenseitig das Leben nicht schwer machen will. Also es bringt mir nichts, irgendwie eine Info jetzt mir von einem Fahrer zu holen, die dann zu verwenden und den Pressesprecher zu verärgern, weil der mir dann beim nächsten Rennen unter Umständen ein Problem macht. Und andersrum ist es genauso. Der Pressesprecher weiß auch, ich könnte anders auftreten. Dann wiederum hat er aber einen schwereren Job. Und so hilft man sich da ein bisschen und hintergeht sich nicht, sage ich mal. Manchmal, es kommt auch immer ein bisschen auf die Teams drauf an. Bei manchen hat man die Absprache, dass man mit den Fahrern in Kontakt ist und den Pressesprecher nur informiert. Und der dann sagt, ja, an der Stelle würde ich ganz gerne aber trotzdem mal kurz vorher gegenchecken oder hören, was ihr eigentlich gesprochen habt. Und so, das ist immer so ein bisschen abhängig voneinander. Und bei so internationalen Fahrern wie Pogacar und Co., da geht das natürlich nicht. Also da ist es schon so, dass sehr, sehr protektiv ist. Es gibt auch einige Deutsche zum Beispiel, von denen ich keine Nummer habe, weil da schon immer auch persönliche Manager dahinter standen und stehen, die das nicht wollen, die sich da dazwischen schalten wollen. Ist komplizierter geworden über die letzten 10 Jahre, sage ich mal.
Okay, aber ihr seid trotzdem totale Insider, würde ich mal sagen. Und dann kommt gleich die nächste Frage. Was sind denn so die heißesten News aus dem Peloton?
Jetzt kannst du es rauslassen.
Genau, jetzt fragen mal Wissen ab.
Jetzt aktuell?
Ja.
Eigentlich alles, was auf Radsport-News steht.
Nein, ja, wir wollen mehr.
Es gibt nicht so wahnsinnig viel, was wir im Hintergrund wissen, was wir nicht auch berichten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, ich weiß aus Uniseminaren und so weiter von früher, dass es gerade bei einigen großen deutschen Tageszeitungen, die ich jetzt hier nicht unbedingt benennen will, aber da gibt es teilweise natürlich auch die Situation, dass die Redakteure oder Einzelne über einzelne Promis Dinge wissen, die sie bewusst zurückhalten, um quasi dann zu argumentieren, ja, jetzt, du schuldest mir einen, ansonsten habe ich hier noch was ich schreiben könnte, so ungefähr. Und so ist es bei uns nicht und in dieser ganzen Radsport-Szene auch nicht. Also da ist jetzt nicht so, dass man irgendwie viel weiß, was man dann nicht berichtet. Es gibt natürlich immer auch Informationen, die man unter Umständen von Personen gesteckt bekommt oder von einzelnen Managern wiederum gesteckt bekommt, gerade wenn es jetzt so um so Transfergerüchte-Thematik geht und so weiter, die man dann unter Umständen nicht gleich schreibt, aber auch, weil man eigentlich keine zweite Quelle dafür hat, die man ja bräuchte, um unbestätigte Dinge überhaupt journalistisch sauber verbreiten zu können. Deswegen kann man dann manche Sachen vielleicht, die man schon so weiß oder zumindest glaubt zu wissen, weil manche legen ja auch absichtlich falsche Fährten, gibt es auch oft genug, dass gerade in diesem Transferbereich gibt es auch oft genug, dass dich ein Fahreragent kontaktiert und sagt, hier, ich habe übrigens gehört, das und das, um irgendwo Preise zu treiben oder da gibt es verschiedenste Mechanismen.
Hast du da ein Beispiel, was mal so passiert ist in der jüngsten Vergangenheit?
Ja, also letztendlich, ich will niemandem in die Pfanne hauen. Es passiert immer wieder, dass ich auch angerufen werde und was habt ihr da geschrieben oder einzelne, ja, versuchen einem so ein bisschen so im Kopf rumzuspuken und zu sagen und zu einem einpflanzen wollen, was man eigentlich von anderen wiederum zu halten hat und so weiter. Das gibt's ganz oft. Ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, weil ich sonst direkt wieder das Telefon am Ohr habe. Aber ja, das gibt's immer wieder. Und da muss man dann so ein bisschen natürlich auch wissen, wie man damit umgeht und wie man das handelt. Das ist ja klar. Aber das ist, glaube ich, überall in jedem Geschäftsbereich, glaube ich, so ein bisschen so, dass das passiert. Keine Ahnung. Also anekdotentechnisch kann ich eher so von Interviews und so weiter. Also letztendlich, da gibt's auch einige Klischees, die sich bestätigen und die sich auch nicht bestätigen. Manche sind komplizierter, manche sind lustiger und so weiter.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Evenepoel ein bisschen schwierig ist.
Ja, ist gar nicht mal so. Also zum Beispiel, also den fand ich ich persönlich jetzt, als er ganz jung war, als er gerade auf die Bühne kam mit 18 da in Innsbruck bei der WM 2018, als er Juniorenweltmeister wurde, da war er mir ein bisschen zu großkotzig und da fand ich ihn ein bisschen strange. Jetzt inzwischen ist er aber deutlich angenehmer geworden und ist auch in echt, also jetzt gerade erst auch beim Medientag, war sehr offen, hat sich Zeit genommen, war ziemlich angenehm im Umgang, muss man schon sagen. Also der ist ja auch, funktioniert ja auch so medientechnisch, dass er offen ist und mal Witze macht und so weiter. Also das wirkt jetzt nicht mehr so wie ein schlechter Typ oder damals wirkt er so ein bisschen arrogant, das ist er gar nicht mehr. Ich meine, der hat ja als er mit 18 Weltmeister geworden ist, auf die Zielgerade gekommen ist, hat er den hier gemacht, Goat. Als 18-Jähriger, da habe ich schon gedacht, du Junge, ja. Aber das ist nicht mehr ganz so.
Was hältst du von Lipovic? Wird er dieses Jahr was reißen?
Ja, das ist die große Frage. Es ist spannend, wie sich das jetzt entwickelt, auch wie das im Team dann funktioniert mit dieser Doppelspitze, die sie für die Tour de France planen. Ich glaube, er ist ein großes Talent, von dem wird uns ja seit Jahren schon erzählt. Ich meine, das ist zum Beispiel sowas, wenn wir jetzt gerade fragen, was man so an Infos im Hintergrund hat und so. Ich meine, also wir kannten Florian Lipovic oder auch das theoretische Potenzial von Florian Lipovic wurde uns natürlich schon vor Jahren erzählt, als er mit Dan Lorang und so zum ersten Mal in Kontakt kam. Und dann hatte man den immer so im Hinterkopf und hat dann immer gewartet, ja, wann... Mal gucken, wann es jetzt passiert, so ungefähr. Und dann hat es ja 2024 einen ziemlich steilen Anstieg gegeben, schon im Frühjahr, was man heute gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Das hat ja schon mit der Romandie 24 angefangen, dass er ganz vorne mit rumgefahren ist. Dann ist er nur beim Giro krank geworden und dadurch erst bei der Vuelta im Herbst dann so richtig aufgefallen. Aber eigentlich war er ja schon das ganze Jahr 24 sehr stark. Ja, und es geht jetzt so Schritt für Schritt weiter. Theoretisch würde man sagen, vielleicht ist sogar noch mehr möglich als letztes Jahr. Gleichzeitig glaube ich, wenn man ihn jetzt an dem dritten Platz bei der Tour de France misst und an den ganzen Rundfahrtergebnissen vorher, dann kann man eigentlich fast nur enttäuscht werden, weil das wäre schon sehr stark, wenn er das nur wiederholen würde. Das ist halt einfach so. Ich meine, der Abstand zu, also auch zu Vingegaard, zu Pogacar sowieso, aber auch zu Vingegaard war ja schon noch recht groß. Ich glaube, dass das zu wiederholen, das wäre schon sehr, sehr, sehr stark. Viel mehr darf man nicht erwarten, als das zu wiederholen. Zumal es ja jetzt auch im Team, ich würde gar nicht sagen interne Konkurrenz, aber wir müssen ja auch erstmal schauen, wie sie das aufstellen. Also die Tour de France dieses Jahr beginnt in Barcelona mit einem Teamzeitfahren. Da sehe ich schon die erste kleine Problematik, was Hierarchie angeht. Weil das Teamzeitfahren endet am Montjuic bergauf und es gibt eine andere Zeitmessungsthematik. Es wird jeder Fahrer einzeln gewertet. Das heißt, schon da am ersten Tag der Tour de France wird wahrscheinlich einer von den beiden vor dem anderen sein. Und dann haben wir dieses Doppelspitze-Thema, wovon alle jetzt reden, wird dann sehr interessant diskutiert werden, glaube ich, in den Medien. Ich glaube, es ist vielen noch gar nicht bewusst, dass das schon am ersten Tag der Tour de France interessant wird, wie eigentlich diese Doppelspitze dann aussieht.
Ihr berichtet ja genauso über die Profifrauen zum Beispiel. Wie habt ihr da so den Wachstum des Frauenradsports in den vergangenen Jahren mitbekommen? Das gab es ja auch so eine richtige Explosion, auch in der Berichterstattung.
Ja, das ist mein kleines Steckenpferd. Weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ich bin seit Ende 2013, seit 2014 sehr tief im Frauenradsport immer drin gewesen. Ich habe von 2016 bis 2023 auch die Women's World Tour für die UCI quasi mitbegleitet, habe da die Social Media Sachen, die YouTube Highlights und so mitproduziert, den Live-Ticker, den offiziellen von der UCI zu allen Women's World Tour Rennen gemacht. Deswegen war ich da immer sehr nah dran an dieser Entwicklung. Und klar, das war mit der Einführung oder ja, mit der Wiedereinführung der Tour de France oder mit der ersten Tour de France FAM, wie sie dann jetzt heißt, von der ASO, war ein Riesenschub. Also es war auch für mich, ehrlich gesagt, nachdem ich dann ja 6, 7, 8 Jahre zu dem Zeitpunkt schon in dem Sport sehr drin gesteckt habe und immer wieder gesagt bekommen habe von Kollegen auch, ja, hier Frauenversteher und warum kümmerst du dich überhaupt darum, das interessiert doch keinen und so weiter. Dann stehst du da und es kommt diese Tour de France Farm und wird so angenommen von den Zuschauern, dass ich da gestanden habe und dachte, ja geil, da war ich stolz drauf, dass das so sich entwickelt hat. Also deswegen bin ich, glaube ich, also um da kritisch das Thema zu beäugen, fast der Falsche, wobei ein paar Einsichten habe ich natürlich auch, wo ich ein bisschen denke, dass es gefährlich ist und schwierig ist, wie es sich gerade entwickelt.
Warum?
Aber grundsätzlich ist es schon cool zu sehen, wie steil das nach oben gegangen ist und wie auch einige Sachen, die in Bewegung gesetzt wurden, auch tatsächlich was gebracht haben. Also man kann ja immer viel an der UCI kritisieren zum Beispiel, aber die Einführung der World Tour, die Einführung von Mindestlöhnen und so weiter. Manche Sachen wurde immer gesagt, geht nicht schnell genug. Manche Sachen, dann andere haben wieder gerade auch von Teamseite, haben viele immer gesagt, es geht viel zu schnell und das ist auch teilweise ein Problem. Vieles ist schon gar nicht mal so schlecht gemacht worden, aber unterm Strich bleibt dann wieder zu sehen, es hängt alles am Veranstalter der Tour de France, es hängt alles an der ASO. In dem Moment, wo die gesagt haben, okay, jetzt sind wir bereit, jetzt wollen wir das auch, dann ging es nach vorne. Ja. Wenn die nicht gekommen wäre, weiß ich nicht, wie gut sich das entwickelt hätte in den letzten 4 Jahren noch.
Hat denn die Tour de France Femme überhaupt eine Chance, irgendwann mal auch 3 Wochen zu gehen als Rundfahrt? Oder ist das unrealistisch?
Ich glaube, die Chance theoretisch, rein theoretisch schon. Es wären dann viele Kalenderthematiken nochmal zu diskutieren, weil 3 Wochen parallel zu Männerrennen halte ich für unmöglich. Wenn du dann aber 3 Wochen nach dem Männerrennen machst, dann überschneidest du dich schon wieder mit einer Männervuelta, wo die ASO ja auch dranhängt. Also machen sie sich ja auch kompliziert. Ich glaube gar nicht, dass das gewollt ist. Ich glaube, dass die Diskussion gab es auch schon bei der ersten und bei der zweiten Tour de France Femme, ob man da irgendwann hin muss. Und ich glaube, dass es fast zu viel wäre. Ich meine, man sieht ja auch die Teams, man lässt weniger Fahrerinnen fahren bei der Tour de France Femme als bei der Männer Tour de France pro Team. Das müsste ja alles verändert werden. Die Women's World Tour Teams aktuell haben zwischen 15 und 20 Fahrerinnen im Kader. Die Männer World Tour Teams haben 30 Fahrer im Kader. Der Women's World Tour Kalender ist schon sehr groß im Vergleich zur Fahrerzahl. Das sieht man daran, dass bei manchen Women's World Tour Rennen die Teams mit noch nicht mal voller Fraustärke am Start stehen. Und dann eine 3-wöchige Rundfahrt reinzuhauen, ich glaube, das wäre too much. Nicht, weil die Frauen das nicht können, das ist totaler Quatsch natürlich. Frauen können Ironman absolvieren. Also das ist im Gegenteil, physiologisch, soweit ich zumindest informiert bin, ist es so, dass Frauen gerade was Ausdauerleistungen angeht, über die Länge immer mehr am Mann dran sind oder ihn sogar irgendwann überholen, jetzt rein physiologisch. Und Männer eigentlich nur in dieser Kraftthematik ja überlegen sind, weil in der Ausdauerthematik dann irgendwann sogar die Frauen. Von daher ist es natürlich Quatsch zu sagen, die können keine 3 Wochen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber die Struktur des Sports ist so nicht. Und würde noch lange dauern, bis die so wäre, glaube ich. Gleichzeitig ist auch eher zu hinterfragen, ob es überhaupt richtig ist, dass es bei den Männern so ist. Wie gesund ist es eigentlich für den Männersport, dass da eine Tour de France alles überstrahlt und mit ihren 3 Wochen im Sommer den großen Platz einnimmt? Auch das kann man hinterfragen.
Ja, selbstverständlich.
Auch wenn ich als Radsportromantiker das natürlich geil finde und die 3 Wochen cool finde.
Natürlich, aber, ich will 3 Wochen auf der Couch liegen und Fernsehen gucken. Aber man merkt ja diesen Trend auch hin zu diesem, in der Kürze liegt die Würze auch an den einzelnen Tour-Etappen zum Beispiel, auch bei den Männern. Die sind ja tendenziell auch kürzer geworden. Da hast du diese riesenlangen Überführungsetappen mit 200 plus Kilometern ja auch nicht mehr. Ja. Von daher, ich finde auch dieses Format, eine kurze Tour de France der Frauen, ist auf jeden Fall erstmal komplett korrekt. Und das hat ja in den vergangenen Jahren auch fast einen spannenderen Sport gezeigt, als es bei den Männern dann über 3 Wochen überhaupt aufrechthalten konnte. Ne?
Ja, eben. Also davon lebt eigentlich, also das war im Frauenradsport auch schon bevor es im Fernsehen zu sehen war, halt so. Also dass da oft die Rennen über die Kürze, es gab ja eine Zeit, da waren sie, die sind ja jetzt noch limitiert in ihren Kilometerzahlen. Es gab ja eine Zeit, wo die Frauenrennen nur bis 120 Kilometer lang sein durften, per UCI-Reglement. Das kam auch noch aus ganz alten, also das war noch bis vor 10 Jahren so, aber das kommt aus ganz alten Zeiten, wo es noch Studien gab, wo man behauptet hat, der Frau fällt die Gebärmutter raus, wenn sie zu lange Sport treibt und so weiter. Also das ist halt totaler Bullshit. So Regeln gab's, aber gerade in dieser Kürze liegt die Würze-Thematik, da ist halt viel Wahrheit drin. Das hat man im Männerradsport ja dann auch erkannt.
Hast du denn eigentlich mal Lust oder darüber nachgedacht, die Pressearbeit für ein Team zu machen? Oder wäre das für dich zu wenig Journalismus?
Nee, habe ich schon oft mir Gedanken drüber gemacht, kann ich mir auch vorstellen. Ist auch in diesem Sport tatsächlich relativ normal, dass sich das so überschneidet oder man mal das und mal das macht. Da gibt es kein großes Problem, man muss es halt trennen können. Ich meine, ist im Sportjournalismus ja sowieso ein bisschen schwierig. Im Fußball zum Beispiel kenne viele Beispiele von Dortmund-Fans, die Dortmund-Reporter sind. Kann man kritisch sehen, kann man aber auch einen Vorteil drin sehen. Ich habe ein persönliches Beispiel, ein Bekannter von mir, bei dem ist genau das der Fall. Und ich kenne niemanden, der so kritisch über den BVB berichtet hat wie er, weil ihm das Herz an dem Verein hängt irgendwie. Deswegen da kritisch drüber berichtet hat, weil er halt immer sehr tief drin war, ne? Tiefer als andere. Deswegen ist es so ein bisschen, ja, Journalismus muss natürlich objektiv sein und getrennt, wobei objektiv ist sowieso so ein Wort, dass es nichts ist objektiv, noch nicht mal die unkommentierte Live-Übertragung eines Fußballspiels im Stadion mit den Kameras objektiv, weil auch die hat nur die Kameraperspektiven, die da sind. Ja, man muss so ein bisschen die Distanz wahren können und es trennen können, aber ich glaube auch, dass Einblicke von so einer Arbeit in einem Team teilweise auch wertvoll sind, für wenn man dann wieder journalistisch arbeitet. Wenn ich jetzt Pressesprecher in einem Team wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Geschichten über das Team schreiben.
Hättest du ein Wunschteam, einen heimlichen Favoriten?
So egal aus der Geschichte, was aktuell ist oder hier Team Telekom, Euskaltel, Euskadi, Mapai?
Nee.
Offen für alles.
Okay. Nee. Ich habe auch, ich habe auch zum Beispiel kein Lieblingsteam grundsätzlich, hatte ich auch noch nie. Ich hatte als kleiner Junge, ich war Fan von Ulrich, ich war Fan von Zabel, ich fand Richard Virenque super spannend, hat allerdings nicht lange gedauert. aber wobei ich ihn auch dann wieder spannend fand, als er zurückkam. Aber ja, also ich glaube auch, dass das so ein bisschen eine Voraussetzung für den Job ist in dem Journalismusbereich, dass man sich so ein bisschen auf der einen Seite sehr begeistert für den Sport und wie ich es jetzt an dem Fußballbeispiel genannt habe, vielleicht auch für einzelne Mannschaften sehr interessiert, aber gleichzeitig auch so ein bisschen diesen Gedanke, dass man nicht starstruck ist, wenn man einem gegenübertritt. Das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, zu einem von den Fahrern zu gehen und nach einem Selfie zu fragen. Also ich weiß nicht warum. Was habe ich von diesem Foto? Das ist einfach nur ein Mensch. Und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung, die du in dem Journalismusbereich eigentlich brauchst, dass du diese Distanz haben kannst. Weil nur dann kannst du auch, also wenn du so bist, dass du Pogacar siehst und dann total ehrfürchtig wirst, dann kannst du auch nicht ordentlich drüber berichten.
Ja.
Meiner Meinung nach. Aber wenn du halt einfach sagst, ja gut, das ist halt auch ein Mensch und der kann genauso Fehler machen wie wir. Ich finde sowieso auch, trifft dich fast schon ab, aber ich finde auch sowieso diesen Umgang mit Fehlern und mit schlechten Eigenschaften und mit schlechten Verhalten und so weiter auch sehr problematisch, weil ich finde nicht, dass es schlimm ist, wenn einer mal schimpft oder wie jetzt Evenepoel bei der WM in Ruanda zum Beispiel. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Und dass die von PR-Mitarbeitern dann teilweise versucht wird, klein zu halten und diese negativen Dinge so alle weggedrückt werden, dadurch wird es erst überhaupt zum Problem. Eigentlich ist es ja vollkommen normal, dass das Leute sich irgendwie auch mal negativ äußern und verhalten. Wenn man damit ganz ehrlich umgehen würde, dann wäre das kein Problem. Aber da tritt sich jetzt ab. Ich weiß gar nicht, wo kamen wir her, von welcher Frage, welches Team ich hier vornehmen auswählen genau. würde.
Wir haben die Sinnfrage gestellt.
Ja, ich habe, nee, kann ich gar nicht sagen, welches.
Aber ist ja in Ordnung. Erklär mal, wie ihr euch finanziert. Man muss ja auch mal über das Geld reden, gerade wenn man freier Mitarbeiter ist. Ich kenne das. Ihr habt Werbung auf eurer Seite, dann ein Abo-Modell. Erzähl mal.
Also wir haben die klassische Bannerwerbung, die ist natürlich ein wichtiges Fundament. Und dann haben wir jetzt seit, ich glaube, 4 Jahren inzwischen diesen RSN-Plus-Bereich, wo man bei uns über eine Mitgliedschaft eben zusätzliche Texte lesen kann. Und das ist tatsächlich auch ein relativ wichtiger Teil im Budget, soweit ich weiß. Also ich meine, wie gesagt, auch da, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber alles, was mir gesagt wird, ist, dass das relativ wichtig für uns ist, dass es diese Mitgliedschaften gibt.
Weißt du aus dem Kopf, was man so als Mitglied bezahlen muss, um das werbefrei zu haben bei euch?
Für RSN Plus, ich war ehrlich gesagt, das ist fast peinlich, das ist jetzt, ich glaube, 94 im Monat.
Ja, ich glaube 5 Euro, ja.
Okay.
93 oder 94 im Monat ist RSN Plus. Ich weiß nicht, aufs Jahr gibt es dann natürlich noch ein bisschen günstiger, glaube ich. Das ist so witzig, weil ich ja in dem werbefreien Umfeld ja auch arbeite auf der Seite. Wir haben öfter mal Werbung, E-Mails von Lesern, die sich über unsere Werbung beschweren. Ich wundere mich dann manchmal, weil ich die Werbeinhalte natürlich in meiner Arbeit gar nicht sehe, weil ich ja die ganze Zeit im werbefreien Umfeld, um die RSN Plus Artikel bearbeiten zu können, ja auch selbst sehen muss und deswegen in dem werbefreien Umfeld mich aufhalte. Und die Werbung teilweise gar nicht kenne. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass Werbung natürlich heutzutage personalisiert viel ist. Und wenn dann Leute sich über komische Werbung beschweren, wundere ich mich dann immer, weil ich so denke, ja, so ein bisschen liegt es vielleicht auch an deinem Internetnutzungsverhalten. Und wenn alle gewillt wären heutzutage für Berichterstattung Geld auszugeben, dann könnten wir auf den ganzen Werbekram verzichten. Das ist
also ich kann nur so viel sagen, ich war jetzt für die Vorbereitung mal auf der Seite drauf heute und mich hat die Werbung wirklich erschlagen. Die ist mega dominant und ich kann nur allen Leuten empfehlen, die diese News in Ruhe lesen wollen, abonniert Abonniert. Die 5 Euro lohnen sich, weil mit Werbung macht's keinen Spaß.
Also das kann ich mir vorstellen, beziehungsweise ich kann es gut nachvollziehen. Ich finde halt, das Angebot ist da. Man kann Werbefreies bekommen. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen. Also Cycling News zum Beispiel ist komplett, kann man gar nicht mehr ohne Mitgliedschaft lesen, die englische Seite. Und da gibt es ja viele Beispiele inzwischen, auch bei großen anderen, ich meine Spiegel und Co., also wo kann man noch alles kostenlos lesen? Ja, ich finde, es lohnt sich, es macht Sinn, und es ist auch das, was uns halt am direktesten unterstützt, weil ich wäre am liebsten komplett werbeunabhängig und würde nur über Mitgliedsbeiträge arbeiten, das wäre uns natürlich am allerliebsten. Aber ja, es ist halt leider nicht die Realität. Also sehr viele Menschen heutzutage, gerade im Internet, erwarten ja einfach sowieso alles kostenlos.
Ja, das stimmt.
Umgehen Dinge auch mit Adblockern. Ich habe mich schon öfters mal drüber gestritten.
Ja, aber dann funktioniert eure Seite auch gar nicht mehr. Dann kann man nämlich nicht mehr runterscrollen. Alles schon ausprobiert. Ihr habt jetzt gerade so einen Analyseartikel online hinter einer Paywall, deshalb konnte ich ihn nicht komplett lesen. Worum es da geht, ist, dass das Team UAE um Tadej 2025 ja extrem dominant war. Ne? Und ob es denn, die Fragestellung ist dann, ob es denn 2026 so weitergehen könnte. Was ist da so deine persönliche Prognose?
Bisher habe ich das Gefühl, dass es genauso weitergeht. So wie sie angefangen haben. Klar, jetzt haben sie Sturzpech gehabt in Australien. Nava ist verletzt, Wine verletzt und so, aber grundsätzlich sind die das Maß der Dinge und werden das auch bleiben. Ich wüsste nicht, wie daran richtig gekratzt werden soll. Zumal sie auch meiner Meinung nach dieses Jahr sie sind personell vielleicht schlechter aufgestellt, aber strukturell und von der Aufteilung her vielleicht sogar besser aufgestellt als vorher. Also die Idee mit einem Almeida zum Giro zu fahren, mit Del Toro, dem Pogacar an die Seite stellen zur Tour. Also theoretisch können die Erster und Zweiter werden bei der Tour de France im Juli. Also ich glaube, diese Dominanz, ich glaube ehrlich gesagt, die wird sich fortsetzen.
Vergangenes Jahr gab es da ja einige Spannungen im Team mit dem spanischen Fahrer Juan Ayuso. Der ist ja jetzt raus aus dem Team. Was glaubst du, wie wird es mit seiner Karriere weitergehen?
Also der ist ja nicht umsonst ein Riesentalent und hat das auch in jungen Jahren bei der Vuelta schon gezeigt, früh auf dem Podium dort gestanden. Und scheinbar hat es einfach im UAE-Team nicht so gepasst. Mit ihm persönlich, vielleicht aber auch mit den anderen quasi zu ihm. Jetzt ist er bei Lidl Trek und jetzt muss man gucken, wie er da klarkommt. Ich finde immer, also das ist jetzt quasi so eine zweite Chance. Die muss er halt jetzt nutzen, da muss es funktionieren, da müssen die Leute miteinander funktionieren. Dann ist ja prima. Wenn das jetzt wieder daran scheitert, dass augenscheinlich, ich meine, wir waren alle nicht bei UAE dabei, wir wissen alle nicht, was er mit seinen Aussagen, die teilweise sehr hart waren, gemeint hat. Die kamen ja auch nicht aus dem Nichts wahrscheinlich, also wir wissen ja alle nicht, was da wie gelaufen ist. Wenn es jetzt wieder scheitert auf der persönlichen Ebene im nächsten Team, dann wird es natürlich irgendwann schwierig, dann muss man natürlich gucken, aber jetzt erstmal würde ich sagen, das scheint ein sehr talentierter Rundfahrer zu sein, sehr talentierter Bergfahrer zu sein. Ich traue dem sehr viel zu dieses Jahr, wenn es bei Lidl Trek jetzt besser läuft.
Was sind so die nächsten großen Projekte, die auf uns zukommen bei euch?
Für mich persönlich ist es jetzt erstmal so, dass ich jetzt zwei Wochen erstmal quasi raus bin bei Radsport News und Eurosport technisch bei Olympia involviert bin. Und dann fangen halt die Frühjahrsklassiker an. Da habe ich jetzt auch noch keinen ganz konkreten Plan, wo ich dann vor Ort bin. Das ergibt sich, während jetzt Olympia läuft, so ein bisschen. Wer jetzt dann im Frühjahr was besetzt, wo wir vor Ort sind. Weil dieses Vor-Ort-Sein ist halt tatsächlich auch teuer. Das ist was, wo wir sehr gucken müssen, wo es sich lohnt, wo wir hingehen können. Sicher haben wir immer jemanden, der auch bei der Tour vor Ort ist. Und wir haben auch bei den großen Klassikern immer jemanden vor Ort. Und wenn es auch nur ein freier Mitarbeiter ist, der uns von dort mit einzelnen Texten beliefert. Aber was jetzt das nächste große Event ist, wo ich persönlich bin, kann ich dir noch gar nicht so genau sagen. Wahrscheinlich werde ich bei Strade Bianche sein in Siena und da dann den Anfang von Tirreno danach noch besuchen. Aber ist alles absolut nicht sicher, weil eben die Reisen auch so teuer sind. Wir haben ein sehr niedriges Budget, können uns das eigentlich teilweise gar nicht leisten. Man kann da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich angefangen habe, habe ich im Auto, also ich schlafe auch jetzt bei dem Sommerrennen größtenteils im Auto und spare uns Übernachtungskosten, weil wir uns das ansonsten einfach nicht leisten können. Ein Van und habe da eine Matratze drin liegen. Ein Kollege hat einen VW-Bus, mit dem er durch Frankreich reist während der Tour de France und auf Campingplätzen schläft. Weil ansonsten ist diese ganze Reiselogistik, die würde das ganze Ding schon killen. Das funktioniert dann gar nicht. Also das ist auch so das Ding, alle, die bei uns mitarbeiten, die müssen diese Leidenschaft mitbringen, ansonsten funktioniert es nicht. Ansonsten müssen sie halt, da muss man halt was anderes machen.
Okay, zum Abschluss noch deine Prognose für die Frühjahrsklassiker. Was glaubst du, wer gewinnt die Monumente des Radsports zum Beispiel?
Habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht. Pogacar fährt sie ja alle. Ja, könnte mir schon vorstellen, dass er eins von denen, die ihm fehlen, also Sanremo oder Roubaix, dieses Jahr schafft. Es wird aber, glaube ich, super schwer. Gerade hängt viel auch von Van der Poel und Co. ab. Boah, also wenn ich mir festlegen müsste, würde ich sagen, Sanremo, Pogacar, Flandern, als der Sky fährt das überhaupt? Ja, Flandern fährt er. Flandern, Pogacar, Roubaix wieder Van der Poel und Lüttich, Pogacar. Und dann fehlt Pogacar weiterhin Roubaix. Und also muss er noch ein Jahr weiterfahren.
Und die Lombardei-Rundfahrt Ende des Jahres ist dann auch wieder Pogacar-Land.
Das kommt dann drauf an, ob er da noch Bock hat.
Ja, ja, genau. Super. Super. Felix, vielen Dank für deine Einschätzungen. Das war hochinteressant, diesen Einblick zu bekommen.
Ja, danke euch fürs Einladen. Hat Spaß gemacht.
Ich bin ja jetzt hart am Überlegen, ob ich mir die 5 Euro im Monat gebe,
werbefrei zu machen. Das war mir völlig klar. Aber was ich nicht wusste oder was mir wirklich nicht bewusst war, ist, dass da so ein richtiges Profi-Journalismus-Team dahinter steckt.
Das war mir schon immer klar.
Ja.
Und mir war auch schon immer klar, dass die alle damit nicht reich werden.
Das war nicht, da war ich auch beeindruckt, irgendwie Reisekosten. Ne? Und das hat natürlich dann zur Folge, wie wir ja schon festgestellt haben, dass ganz viele Moderatoren auch während der Tour zu Hause sitzen, ne? Reisekosten sparen und einfach vor der Glotze und sich das angucken und live moderieren. Krass.
Das gibt's auch, ja.
Weißt du, was ich aber am coolsten finde? Letzte Woche hatten wir noch den Steppenwolf hier irgendwie. So jedermann ganz sympathisch und schwupp, eine Woche später sind wir ganz tief in die Profiszene eingetaucht.
Ja, ist geil. Ne? Ist für jeden was dabei bei unserem Podcast.
Das ist ja das Schöne. Das ist der Bikers Paradise Flair.
Oh ja. Sagt all euren Freundinnen und Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Folgt uns überall, wo es was zu folgen gibt. Zum Beispiel bei Instagram. Hinterlasst eine Glocke, ein Herzchen. Und ihr könnt auch bei den ganzen Podcast-Anbietern irgendwie einen netten Text mal drunter schreiben. Freuen wir uns natürlich auch.
Und ich habe noch einen Wunsch.
Ja, bitte?
Ich möchte, dass der liebe Gott aufhört mit dem Ostwind.
Ist schon krass kalt, wenn du auf dem Fahrrad bist. Ne?
Ich weiß ja nicht, wie das in anderen Ecken der Republik ist, aber in Berlin gibt's nur Ostwind und ich muss immer hier ins Studio Richtung Osten fahren. Und gefühlt war das heute in Zeitlupe. Ja, jetzt guckt er mich an mit großen Augen,
nein,
weil du hattest wahrscheinlich Rückenwind.
Nein, ich hatte das gleiche Gefühl, aber es lag auch am Neuschnee auf den Straßen, das macht auch nochmal ein bisschen langsamer.
Ja,
das große Tauwetter setzt ein, von daher alles gut soweit.
Lieber Gott, mach, dass es vorbei wird.
Ich brauche auch Frühling.
Keinen Bock mehr.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.